Ich höre die meisten Alben eigentlich nur, wenn ihr mir vorher sagt, wie ich die finden soll.
Ich habe diesen Song bestimmt 500 Mal gehört oder so. Ich habe den teilweise nur zurückgespult.
Ich sitze zu oft im Auto und schreie mir diesen Song aus der Seele.
Ein perfekter Einstieg in dieses unfassbare Album.
Der Song hat mich sehr geprägt letztes Jahr.
Wenn ich auf eine MP3 auf meinem Handy.
MP3 auf meinem Handy.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part von unserem großen Jahresrückblick 2024. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Moin.
Heute sind die Top 10 Songs des Jahres dran und hier wie immer, wie jedes Jahr, der große Disclaimer. Achtung, es sind Songs, es müssen keine Singles sein. Das ist besonders wichtig, weil wir natürlich die ganzen Alben durchgrinden und gucken, was geht denn da so drauf.
Yes.
Vielleicht auch mal so den ein oder anderen nischigen Track nennen.
Ja, mal so eine B-Seite.
Ja, auch mal eine B-Seite, aber auch mal eine A-Seite. Das werdet ihr auch gleich hören. Also ist von allem was dabei. Aber eine Schallplatte mit zwei Seiten, die haben wir zum Verlosen dabei.
Stark.
Und zwar Die Nerven. Wir waren hier. Eins unserer Top 10 Alben des Jahres bei uns beiden. Wir haben die Band live gesehen. Wir waren begeistert. Es ist ein fantastisches Album, was so ein geiles Live-Gefühl hat, was so einen durchgängigen Rhythmus, eine durchgängige Stimmung hat, ganz dystopisch, die Welt geht unter.
Ja.
Es passt irgendwie in die Zeit und ich glaube, irgendwer da draußen wird sich freuen, wenn er dieses Album gewinnt. Und das ist natürlich die Frage, wie kann man das gewinnen? Indem ihr jetzt oder später irgendwann auf unser Instagram-Profil geht, auf den Beitrag zu dieser Folge geht, also zu den Top 10 Songs, dann eure Top 3 Songs, ihr müsst nicht mal 10 schreiben, nur 3 Songs unten rein, das sind meine Top 3 Songs.
Krass.
Und dann werden wieder Internet-Tools zum Verlosen genutzt und dann, wenn ihr gewonnen habt, wenn euer Name da steht, dann werden wir euch anschreiben, also bitte eure DMs abchecken auf Instagram, das ist sehr wichtig. Schön auf den Beitrag gehen, kommentieren und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil und könnt potenziell eine Die Nerven-Schallplatte gewinnen.
Genau, und selbst wenn ihr nicht die Vinyl gewinnen wollt, wo ich keinen Grund sehen würde, das nicht zu wollen, weil es ein fantastisches Album ist, könnt ihr natürlich auch gerne mitmachen und sagen, hier, ich brauche die Vinyl nicht, aber hier sind trotzdem meine Lieblingssongs des Jahres. Würde uns natürlich auch interessieren, denn je mehr, desto besser. Und ganz viele tolle Songs gibt es natürlich auch auf unserer Playlist zum Jahresrückblick.
Oh ja.
Da haben wir schon jeweils Songs von unseren Lieblingsalben aus der letzten Folge reingepackt. Alle Songs, die heute erwähnt werden, werden dort landen und da könnt ihr die nochmal nachhören, wenn ihr sagt, geil, habe ich Bock drauf, das nachzuhören oder hä, davon habe ich noch nie gehört, das muss ich mal auschecken. Alles in dieser Playlist und auch in der nächsten Folge werden Songs aus den Projekten da drin landen. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall reinzufolgen und reinzuhören.
Und wir starten jetzt rein in die Folge mit Platz 10, Tutta Gold von Mammut, einem italienischen Artist. Und da werde ich direkt zu so einer kleinen persönlichen Anekdote ausholen. Denn es wurde vielleicht das eine oder andere Mal schon erwähnt, ich war im Jahr 2024 für ein halbes Jahr im wunderschönen Italien.
Legende.
Und dort am allerersten Abend habe ich nette ItalienerInnen kennengelernt, die mich sofort liebevoll aufgenommen haben, obwohl ich wenig bis kaum Italienisch gesprochen habe. Und haben gemeint, ey, wir schauen uns diese Sanremo-Videos an, wir schauen uns nochmal so alte ESC-Banger an, weil Italien ist im Verhältnis zu Deutschland stolz auf solche Konzepte wie Sanremo und den ESC.
Hm.
Und haben mir da an dem allerersten Abend auf so einem schmierigen Beamer mit so einer schönen, lecker Pizza und guter Laune Tutta Gold gezeigt von Mammut. Und da dachte ich mir echt so, Alter, das ist ja so ein stabiler Rap- und Popsong. Der hat so viele Phasen, die einfach richtig, richtig gut sind. Da ist diese Pre-Hook, die ist schon so catchy, dass man denkt, das könnte die Hook sein. Und dann kommt er da mit seinen 5 Telefonen, was ja schon fast so eine Morten-Anspielung ist in meinem Kopf. Wo ich schon echt so dachte, Alter, das ist ja der italienische Morten. Aber es ist... Es ist fantastisch. Das ist einfach also ich finde es wirklich schön, weil in Deutschland kriegt man das leider nicht so hin, dass diese Street-Rap-Artists im Pop-Rap und im Pop funktionieren, aber auch gleichzeitig noch so eine krasse Ästhetik haben. Natürlich, wir haben so mit Apache und so haben wir, aber es ist kein Street-Rap, aber wir haben quasi Gesang und Rap in einem und auch so Identifikation für mehrere Generationen, die da was mit anfangen können. Ich empfinde das in Italien so, als wäre er quasi auch so ein Abbild davon, aber auf einer sehr viel dreckigeren Ebene, einfach so von den Bildern und viel, viel offener mit, was so Vergangenheit und Drogen und so angeht. Und da finde ich, in Deutschland ist dann noch so eine stärkere Trennung und ich fand es irgendwie total spannend, dass das so ein wirklich großer Song in Italien ist, der auch von Leuten, auch im Uni-Kontext von Profs irgendwie so gehört wird, weil die den gut finden und sich damit auseinandersetzen wollen.
Okay.
Klar, es gibt auch irgendwie Haftbefehl-Profs in Deutschland, zumindest wissen wir alles. Aber ich fand die Herangehensweise einfach sehr, sehr angenehm und ich verbinde das mit diesem allerersten Abend, wo ich dachte, krass, krass, sowas erwartet mich hier. Eine Welt, also natürlich Leute, die ESC und so gucken, die kannten den schon länger, aber ich hatte den jetzt nicht so ganz auf dem Schirm und ich dachte mir so, oh, das ist krass. Und das hat auch vor allem mich durch den Sommer getragen.
Das klingt sehr spannend, da muss ich reinhören. Das sagt mir auch gar nichts, aber schöne Wahl, schöne Anekdote. Aber
hätte ich jetzt gedacht, dass du den kennst, ehrlich gesagt.
Nee, noch nie gehört.
Geil.
Ich starte in meine Top 10 Songs ganz geschmeidig rein mit einer meiner Lieblings-Rap-Kollabos des letzten Jahres. Auf den ersten Blick auch eine ungewöhnliche Kombi, die dann aber fantastisch aufgeht. Ein Song, der schon seit Januar 24 draußen ist und auch der erste war, der hier auf dieser Liste gelandet ist bei mir. Und zwar 21 Savage und Doja Cat mit N-H-I-E, Never Have I Ever, die Abkürzung, ist eine ganz simple, entspannte Rap-Nummer, bei der beide einfach Dinge auflisten, die sie niemals machen würden oder niemals gemacht haben und sich von lamen Leuten abheben, ganz recht. Super nicer Beat, laid back, richtig catchy Hook, die beiden zusammen machen, auch da Doja Cat schon nice Adlibs, so abwechselnd. 21's Part ist nice, ist cool, hat paar witzige Momente, wenn er sich immer noch drauf bezieht, dass sich Leute drüber lustig machen, dass er ursprünglich aus den UK kommt und irgendwie so, Leute machen immer noch Gags über meine Herkunft, als wollten sie immer noch aufs Maul dafür bekommen, mäßig, ist kein Problem, wenn ihr das wollt, so. Cool gerappter Part, alles gut, aber das eigentliche Highlight und einer meiner Lieblingsparts von ihr ever ist das Feature von Doja Cat, könnte ich niemals zu viel loben, nicht nur, weil ihr Part so on point gerappt ist und ganz viele krasse Ohrwurm-Flows hat, sondern auch, weil sie das Wort, richtig angedeutet, Adlib, mehrfach als Adlib benutzt. Und das war nicht nur meine ersten großen Musikjahr-Lacher 2024, sondern auch so einprägsam, dass ich literarisch von Januar bis Dezember immer wieder diesen Song gehört habe und mich immer wieder gefreut und mitgeadlibbt habe. Deswegen musste der in dieses Ranking. 21 Savage, Doja Cat, Never Have I Ever. Macht super viel Spaß und findet ihr natürlich auch in unserer Playlist zum Jahresrückblick.
Mein Platz 9. Und es hat echt gedauert, bis Mako mal in meine Toplisten reinkommt, obwohl ich den ja schon sehr, sehr lang mag. Aber Nein sagen zusammen mit Oddworld, also die haben es produced und die produzieren ja auch einfach generell ziemlich gute Sachen mit sehr, sehr spannenden Artists. Und hier auch, also ich find's so krass, weil Mako macht da nichts anders als sonst auch.
Mhm.
Es ist wirklich der klassische Mako und wir haben schon so oft über ihn gesprochen, immer gesagt, ja, das ist mega geil. Klar, so irgendwie Album noch nie so zu 100% gefühlt, aber bei jedem Track denkt man sich, ja, das ist eigentlich mega. Keine Ahnung, was fehlt, dass das in der Top 10 landet. Ich kann nicht ganz genau identifizieren, was es hier ist. Aber diese Stimmung, die dieser Track vermittelt, das ist so krass melancholisch und trotzdem so auf Angriff und so Prinzipien-Rap, wo man selber in den Prinzipien seine Prinzipien bricht und sagt, ja, nee, ja, manchmal schon, aber ja, ne, jetzt eigentlich doch und das ist eigentlich mein Prinzip und das, trotzdem kommt es einem vor, als wären das Statements, die er da die ganze Zeit setzt. Ich finde es sehr, sehr stark.
Mhm.
Und vor allem die Mischung aus dem Beat, der so eine klare Rhythmik eigentlich vorgibt und dann hast du aber Mako, der durch seine Betonung auch nochmal quasi die Highlights innerhalb der Lines setzen kann und irgendwie diese Lücken füllt, die der Beat lässt. Also der hat eigentlich so ein sehr klares Pattern, aber Mako ergänzt das so krass mit seiner eigenen Art auf dem Beat drauf und die stehen sich gar nicht im Weg, sondern schmelzen so zusammen. Das finde ich einfach auch von der Produktion her und von dem, wie quasi beide Hälften mit dem Song umgehen, super, super stark. Deswegen ist Nein sagen mein Platz 9.
Wie ich mich fühle, will ich keinem sagen. Auf gefühlt ein paar Schuhen und Einlagen. Und hier oben ist einsam, weil ich bin viel zu gut im Einsagen. Auf Ass, ausatmen, einatmen. Scheißegal, ob die Likes haben. Man kann Feed mit denen, weil die keine Vibes haben.
Ja, sehr stark. Ich hatte Ausreden noch auf dem Zettel, den ich auch sehr gut fand von ihm, aber habe auch dieses Jahr den Effekt gehabt, was du meintest, dass ich das eine Album oder einen Part davon, das war irgendwie auch so ein unterteiltes Release, keine Ahnung, gehört habe und war so checkig, aber es macht echt auf Albumlänge nicht so richtig mit mir. Aber wie gesagt, so Ausreden und auch den von dir mochte ich auf jeden Fall sehr. Und ich bleibe auch mit meinem Pick im Deutschrap-Bereich. Es ist so ein bisschen Tradition geworden, dass ich jedes Jahr so ein kleines Deutschrap-Juwel mit in diese Liste packe. Und dieses Jahr ist es mir wirklich sehr, sehr leicht gefallen, weil ich kaum einen anderen Song so von einer Neuentdeckung für mich so oft gehört habe dieses Jahr, wie den Song Valhalla von Staz. Deutscher Rapper, der so New Wave Rap ist, dass der Song sich wie frühestens 2040 anhört, wenn nicht sogar noch danach. Und Valhalla ist so ein Fall, wo der Insta-Algo wirklich mal geguckt hat. Also super nicer, abgespaceder, entspannter Beat. Trotzdem so verspielt, dass ständig was passiert, irgendwelche Sounds reingeflogen kommen, so 808s oder Bass-Sounds nochmal so von der Seite, die man gar nicht mehr erwartet hätte. Super verträumt auch. Und zum Thema Dinge, die man nicht mehr erwartet hätte, ergänzt das Staz halt mit seinen Vocals perfekt. Absurdeste Stimmeinsätze, den ganzen Song über, die ich so in Deutschland noch nie gehört und auch gefühlt habe. Also das ist nicht nur neu und ungewohnt, sondern es hittet auch. Super kreative Flows und Übergänge, durch die sich der ganze Song wie so eine Hook eigentlich anfühlt. Also es gibt schon eine eindeutige Hook, aber der Rest flowt auch so gut, dass es so von der Einprägsamkeit her keinen Unterschied macht. Und vor allem so lustige Lines, dass mit der Taktung, wie sie kommen, hat mich das so abgeholt. Also wenn man so den Humor von ihm teilt und auch von mir, ist es wirklich ein Comedy-Fest. Auch natürlich so ein bisschen verkiffter Humor, aber ich glaube, man muss nicht selber smoke, um das so funny zu finden. Egal, ob es jetzt die titelgebende Line ist, rauche diese deutsche Wiese und sie bringt mich nach Valhalla und wie er das betont, ist crazy. Oder direkt die erste Line, geh noch nicht mal über Rot, hell nah, ich bin in Bayern, was ich einfach hilarious finde. Oder I guess, es macht mir viele Problems, aber ich kann das Weed nicht lasse. Mit diesem Akzent drin. Oder das Auto ist belastbar, ich schwöre, das ist jetzt ein Last. Wagen oder oder wird den Stick jetzt auch rauchen, wenn ich weiß, er ist gelaced. Und die Stimme ist da so gemischt, dass er bei den letzten Worten auch so ausfadet total. Es ist so witzig und es gibt aber auch so reale Sad Face und Zigaretten-Emoji-Momente, wenn ihr wisst, was ich meine, wo er so sagt, sie wollen nur meinen Hasch, keiner weiß, ich hab Geburtstag. Mega. Also ich zitiere gerade den halben Song, der ist auch nicht wirklich lang, aber ihr merkt, für mich einer der kreativsten deutschen Rap-Songs, die ich 2024 gehört habe, Staz mit Valhalla. Ich hoffe, ich spreche seinen Artist-Name überhaupt richtig aus, weil es wirklich, es gibt sehr wenig über ihn. Immer noch voll underrated. Immer noch voll underrated. Obwohl da schon mal so ein Brown Eyes White Boy oder Levin Liam oder Marvin Game auch so bei Insta am Start sind. Checkt ihn auf jeden Fall total aus, hört den Song. Und wenn ihr das witzig findet, wie ich, dann schreibt uns bitte nochmal, weil ich will wissen, wie der so ankommt. Hey, ich will auf die Bahamas. Jeder hier weiß, ich bin irgendwie anders. Werd nicht mehr heiß, ist irgendwie anders. Ist irgendwie different, wie dein Bruder wurde gepickt. Mit ein, zwei Stück jetzt sitzt da drinnen. Schade. Brauche diese deutsche Wiese und sie bringt mich nach Valhalla. Wenn ich broke bin, bin ich leise. Wenn ich Racks hab, kann ich heilen. Und wenn wir schon mal in deutschen Rap-Gefilden sind, können wir auch zu unseren ersten Gästen kommen. Yes, sir. Nämlich Kalli und Jakko von Patina Records, die natürlich einerseits Rap machen und quasi auch Podcast-Kollegen sind mit dem Ketten-Raus-Kragen-Hoch-Podcast. Was deren jeweiliger Song des Jahres war, könnte man ja vermuten, ist auf jeden Fall ein Rap-Banger dabei. Aber hören wir mal rein.
Was geht ab, Leute? Wir sind Kalli und Jakko, okay,
was
von Ketten-Raus-Kragen-Hoch. Und wir wurden gefragt, ob wir einen kleinen Beitrag zu Favorite Worst Cars machen wollen zum Jahresrückblick. Da wollten wir einmal über unsere Lieblingssongs des Jahres sprechen.
Fang mal vielleicht direkt einmal an, was so dein meistgehörter Song war, auch wenn das natürlich nicht immer repräsentativ zu dem Song sein muss, den du wirklich am besten findest. Aber welchen Song hast du so am meisten gehört?
Der meistgehörte Song von mir ist von Danse Carrier und Kenyatta. Und er ist ultra shit. Und er ist so ultra geil, Alter.
So ultra scheiße, ultra shit.
Nein, das ist so der übelste Song. Der klingt so, als wäre er 2000 aufgenommen worden. Und es ist halt einfach so krass Back to the Future in dem Sinne. Es ist so super anders gemixt. Und ich habe diesen Song beim Training bestimmt 500 Mal gehört oder so. Ich habe den teilweise nur zurückgespult. Und ist ein super geiler Song, sehr geil produziert. Danse Carrier rappt richtig geil und ich mag Danse Carrier eigentlich nicht. Und dieses Album, das neue Album von ihm, was bla 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 heißt, so, ist auf jeden Fall auch eins meiner Lieblingsalben des Jahres. Nee, es hat so einen Namen, The King of the South, bla 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 bla, Volume 2.
Die tanzende Currywurst, Danse Carrier.
Sehr stark. Das war mein meistgehörter Song. Was war dein meistgehörter Song?
Boah, mein meistgehörter Song ist ehrlich ein sehr, sehr krasses Guilty Pleasure. Ist auch gar nicht aus diesem Jahr, aber es ist wahre Begebenheiten von 18 Karat und AK außer Kontrolle.
Sehr
dann
geil.
Sagen die, in der Hook sagen die so richtig geil, außer Kontrolle, alles unter Kontrolle. Ist einfach herbe hart, ja. Ich find's richtig geil. Auch wenn es natürlich qualitativ nicht der beste Song der letzten Jahre war, so. Aber, ja, Mann, was würdest du denn sagen, war so der beste Beat des Jahres?
Oh, der beste beste Beat gleicht sich tatsächlich mit meinem Lieblingssong des Jahres. Und
sollen wir auf drei sagen, weil ich glaube, wir haben denselben?
Wir haben safe nicht denselben. Ich sag, lass okay, auf drei sagen.
Drei, zwei, eins, 2007,
Nein sagen von Skit Mako.
Von Pascha. Scheiße.
Sehr, sehr, sehr harter Beat von Hasan K. Beats. Einer der besten Songs auf dem Pascha im Album. Sehr, sehr, sehr gute Wahl. Bei mir ist es Odd World mit Mako auf dem Song Nein sagen, der so wie ein, keine Ahnung, Anfang 2000er Timbaland-Beat klingt, wie aus so einem Skater-Spiel oder so. Das Video passt auch perfekt dazu und ist gleichzeitig auch mein Lieblingssong des Jahres tatsächlich.
Dazu muss ich leider Nein sagen, aber...
ja, okay, ich was willst sagen, du zu Paschanim sagen?
Bro, 2007 Skit von Pascha, bester Beat. Ich finde immer, Pascha rappt immer cool, aber man kann jetzt nicht sagen, ist der beste Song so. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, wie jeder andere so, ja, ey, keine Ahnung, Shindy, alle großen Artists, alle, die so Drake reposten, so halt mal deine Fresse, als ob jetzt Drake so Danke schreibt. Deswegen sag ich, bester Song des Jahres, Meine Welt von Lil Tease und Kid Kazama. Bisschen Untergrund, bisschen geile Musik. Auch gar nicht das, glaube ich, womit ich so assoziiert werde. Aber ist ein sehr, sehr geiler Song. Ist ein Cover von Black and Yellow, aber irgendwie neu geflippt und nicht nur dasselbe so auf Trap oder so. Ja, man, hört euch das an.
Sehr, sehr geil. Hast du noch eine Honorable Mention?
Honorable.
Ein Song, wo du sagst, ist nicht der beste Song, ist nicht der beste Song, ist nicht der beste Beat, aber ist so ein Song, den ich trotzdem noch mal kurz reinwerfen will, bevor wir erstmal raus sind für den Jahresrückblick.
Ja, was ist auch nicht aus diesem Jahr? Nein, das kann ich nicht bringen. Ich wollte gerade so sagen, ich boxe Michael Jackson von Favorite.
Leute, lassen wir das lieber raus.
Das lassen wir raus, wir distanzieren uns. Ihr hört in unserem Podcast rein, Ketten raus, Kragen hoch. Ich küsse euer Herz.
Vielen, vielen, vielen Dank für diesen tollen Beitrag und diese wichtigen rap-politischen Statements, die da am Ende noch gedroppt werden. Auch starke, starke Auswahl. Nein sagen hatte ich ja auch in meiner Liste. Also schön, dass da der Beat auch nochmal extra gewertschätzt wird. Ja, also Podcast hören, ja, sollte jetzt klar sein nach dem Beitrag. Ja. Danke dafür. Zu meinem Platz 8 und zum klassischen Track, den man vielleicht erwarten könnte, wenn man so ein bisschen bei uns in die Vorgespräche hört, die man ab 2 bis 3 Euro auf Steady und Patreon hören könnte, dann wüsste man, vielleicht schon, dass wir beide auf einem Konzert waren.
Mhm.
Und wie, in welchem Modus waren wir da auf dem Konzert? Wir waren Arm in Arm.
Oh.
Beim Track Arm in Arm vom Tapehead, Noni und dem lieben Gold Roger. Und ach, ich weiß noch, das erste Reel, das war wieder, das ist eigentlich auch so eine Instagram-Geschichte. Es wird immer häufiger bei uns, das anfängt mit, ich habe auf Instagram gesehen. Aber in dem Fall war das halt auch so. Ich kriege dieses Reel und denke mir, Alter, was kommt da? Ist das so ein post-punkiger Goldwatcher-Track? Was macht denn Tapehead da? Und ich habe ja Tapehead schon vor dem Konzert für mich entdeckt und dachte mir, Alter, das ist ja so krass. Und der war ja auch live so gut. Und dann kommt er dann auf die Goldwatcher-Bühne und die performt zusammen Arm in Arm. Ein Track, der wirklich lange aufbaut eigentlich, weil dieser große Drop mit Drums und allem und mit Energie und Schrei, das kommt erst Richtung Ende, das schallert dafür aber genau umso mehr und es ist wirklich dieses Verbrüdern auf so eine komische Art und Weise oder Verschwestern, es ist eigentlich egal, aber man ist irgendwie so zusammen und denkt sich so, oh krass, das ist, ja, das ist ein Moment, das ist wirklich ein Moment, dieser Track und der baut sich halt so wunderschön auf und gerade, also wenn der erste Refrain kommt und der hat noch diese super verträumte, dreamy Atmosphäre, aber man weiß ja schon durchs Reel, okay, irgendwas muss da noch kommen. Und dann kommt die Drum rein und dann kommt auch der ganze Part und dann schallert's erst. Es ist fantastisch, es ist eine wilde Reise und es war eigentlich der schönste Konzertmoment an dem Tag, weil dann ja nochmal Tapehead kam nochmal auf die Bühne, Gold Roger, alle haben abgeliefert und wir hatten halt diesen Moment, wo man weiß schon so, das ist für so einen Live-Moment gemacht, das ist für so einen großen Moment gemacht, den man da nicht so schnell vergisst und genauso war es auch und genauso klingt halt auch dieser Track, also es ist jetzt nicht nur dieses Live-Gefühl, sondern auch als Track funktioniert das wunderbar und deshalb ist Arm in Arm mein Platz 8.
Sehr rot in tiefem Schwarz, dann führt die Polizei uns ab. Aber Arm in Arm.
Auf meinem Platz 8 ist der erste nicht-rappige Song meiner Liste. Einer der Tracks, der bei mir 2024 durchgängig immer gute Laune gemacht hat, immer wenn ich ihn gehört habe. Absoluter Indie-Pop-Banger vor dem Herrn, Tiny Moves von Bleachers, der Band von Jack Antonoff, der die letzten Jahre vor allem mit den Produktionen für basically alle, aber vor allem Taylor Swift, Lana Del Rey, Sabrina Carpenter, The 1975, in aller Munde war und mit Grammys überhäuft wurde, aber natürlich auch fantastische Musik gemacht hat mit seinem Projekt Bleachers, unter anderem das Self-Titled-Album Bleachers aus dem letzten Jahr. Tolles Album, hat es nur ganz knapp nicht in meine Top 10 Alben geschafft, dafür aber Tiny Moves hier stellvertretend für die vielen tollen, nostalgischen, aber positiven Vibes, die mir das Song gegeben hat. Es ist einfach richtig tolle Tanz durch die Küche deiner ersten Wohnung, die größer als 16 Quadratmeter ist, Mucke. Fängt total sweet an, süße Synthesizer-Akkorde, ganz soft angeschlagene Gitarren, ganz reservierte Vocals, steigert sich dann immer mehr und hat dann ganz tolle Pop-Momente, wird aber nie zu groß, dass es so aus diesem nostalgischen Rahmen rausbricht. Auch mal hier und da so einen textlich frechen Moment wie Call It American Football Chic, Breaking Your Neck for No Reason. Zwischen dieser wirklich magischen Atmosphäre, es ist so ein bisschen die Mucke für alle, die so mit ihren Bruce Springsteen, Dads oder Moms so eine neue musikalische Ebene suchen, so ein bisschen. Da ist es wirklich der perfekte Softspot dazwischen, macht wirklich süchtig. Und ich schließe mit einem Quote zum Song aus dem Internet, den ich ganz dreist klaue. It sounds like the happy ending of an 80s movie. Und das ist wirklich sehr auf den Punkt gebracht, wie vieles von Bleachers klingt, aber vor allem Tiny Moves. Riesenempfehlung aus 2024 und deshalb in meinem Ranking und auf der Playlist.
Mein Platz 7 ist Etouffee von Vince Staples, einem Rapper, den ich sehr, sehr lange schon sehr, sehr liebe und wo ich ja mit dem Album nicht so ganz klar gekommen bin. Wir haben es bei den Top-Alben ja trotzdem drin gehabt. Du hast ja das Album in deine Top 10 gepackt. Ich habe Etouffee auf Platz 7 gepackt, weil ich es einfach liebe, wenn Vince Staples gefühlt sitzt beim Rappen. Also der ist wirklich einfach nur am Erzählen. Auf die krasseste Art und Weise, wie man entspannt rappen kann und trotzdem energetisch ist. Ich finde es wirklich krass bei diesem Track.
Podcast-Rap.
Gerade so der, ja, wirklich. Gerade so dieser erste Part, der ist so krass zurückgelehnt und trotzdem lauscht man und denkt, okay, was hat er noch zu erzählen? Okay, und dann kommt die Hook und das muss ich auch sagen, also es gibt natürlich diese Black and Blue Hook, die war auch ziemlich gut, aber so wahnsinnig viele gute Hooks gab es auf dem Album nicht. Also es war, wenn dann eher die Parts. Mhm. Und hier, was ist das für ein krasser Ohrwurm, wenn die Endsilben immer so ein bisschen hochgehen und das passt alles zusammen und das ist schon nice, dann wabert der Beat auch noch, was ich auch total liebe, gerade bei Vince Staples, wenn das irgendwie mit seiner Stimme auch so gut harmoniert. Mhm. Und dann kommt halt dieser zweite Part und das ist auch noch, als würde er sitzen, aber als würde er sich so ein bisschen nach vorne lehnen und auf einmal so Flow-Pattern rausholen und Betonungen rausholen, die vorher überhaupt nicht zu ahnen waren. Also das ist wirklich so die Quintessenz von Vince Staples, die ich so an ihm liebe, auf diesem einen Track. Und ich verstehe nicht ganz, wieso das auf diesem ganzen Albumkonstrukt so selten funktioniert, bei mir persönlich, bis auf halt so drei Tracks, aber das ist wirklich Peak Vince Staples und ich liebe den sehr. Und ich finde es auch schön, dass das genau der Track ist, der auch noch so ein bisschen zurückblickt auf das so, was wollten die Fans, was wollte das Label, wo bin ich gerade, was war mir persönlich eigentlich wichtig und wo stehe ich gerade in meiner Karriere. Da ist so viel drin, da kann ich mich halt sehr gut identifizieren, einfach als Fan von diesem Künstler.
Auf meinem 7. Platz geht's schon los, dass wir uns wirklich ganz, ganz oben in meinen meistgehörten Songs des Jahres befinden. Und das weiß ich nicht nur, weil es der Rückblick eines großen, gemeinen Streaming-Anbieters ausgespuckt hat, sondern weil ich mehrere Tage noch ganz, ganz genau im Kopf habe, auf denen ich so 6-7 Mal am Stück diesen Song auf Repeat hatte. Eine der tollsten deutschen Rap-Hooks aus 2024 von niemand Geringerem als dem Gott sei Dank auch musikalisch mehr aktiver gewesenen Mauli auf dem Song der Lazy Lizard Gang Phase. Einfach ein typischer, wie von den Lizards gewohnter, entspannter, reflektierender, entschleunigender Song. Der nimmt, wann immer man ihn hört, sowas von das Tempo aus einem Tag raus. Also ich bin jetzt kein Mensch, der meditiert, zumindest noch nicht, vielleicht wäre das auch dringend nötig, aber ich bin, glaube ich, 2024 selten einer Meditation näher gekommen als beim Hören von diesem Song, weil, wie gesagt, wirklich 12 von 10 Hook von Mauli, bei der wirklich jede Melodie sitzt, von der ersten Line bis zu diesem wiederholenden Part, der so ein sehr tolles für immer, immer, immer mit reinbringt, begleitet von einem richtig schönen Beat einfach, so der fühlt sich wirklich so an, um in den Lazy Lizard Gang Bildern zu bleiben, als würde man so auf dem Rücken liegen und auf so einem Fluss treiben durch einen Dschungel, der total entspannt und ungefährlich ist und einfach alles zieht an einem vorbei und es sieht schön aus. Und so klingt der Beat, aber auch so die Strophen haben einfach, wie für sie üblich, so geile Zitate, die das ganze Leben so umfassen und einordnen. Und wenn man sich richtig fallen lassen kann da rein und darauf einlassen kann, auch so Probleme kleiner erscheinen lassen. Also zum Beispiel mein Lieblingszitat, besser ich chill für immer, als dass ich eine Sekunde verschwende. Weil es einmal komplett den Shift reinhaut von stressigem 9-to-5-Alltag, in dem man nur so von Ding zu Ding hetzt und Sachen abhakt. Und es wird einfach gesagt, ey, entspannen ist keine Zeitverschwendung. Das ist eine wichtige Tätigkeit. Und es wird so gut verkörpert. Und also klar, für immer chillen funktioniert jetzt so, zumindest in den Sphären, in denen wir beide unterwegs sind, jetzt leider nicht. Aber durch halt diese sehr totale Formulierung kommt sofort der Punkt rüber. Jeder bestimmt selbst, was genutzte Zeit und Zeitverschwendung ist. Ich schweife komplett ab, aber das ist so der Effekt, den dieser tolle Song auf mich hatte. Super viel gehört im letzten Jahr und halt nicht nur, wie gesagt, klangästhetisch genossen, sondern es hat mich auch sehr hier und da mal so geerdet. Und vielleicht klappt das ja bei euch auch. Checkt den gerne aus, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Lazy Lizard Gang und Mauli mit Phase.
Vielleicht ist die Phase jeden Tag, vielleicht geht sie ein paar Jahre, vielleicht aber auch ein Leben lang, vielleicht geht sie für immer, 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 für immer, immer.
Da fragt man sich natürlich, was ist der Lieblingssong von jemandem, der an einem meiner Lieblingssongs mitgearbeitet hat? Wir haben auch in diesem Jahr wieder Mauli gefragt, was war eigentlich dein Lieblingssong aus 2024?
Yes.
Und freuen uns sehr drauf, da jetzt reinzuhören zusammen.
Hey Jungs, ich tue mich sehr schwer mit meinem Song des Jahres, weil es mehrere Songs gibt, die ich herauspointen möchte. Und einer davon ist wahrscheinlich von euch auch irgendwo drin gelandet, würde mich wundern, wenn nicht. Van Dutch von Charlie XCX. Ich finde, das bringt das Bread-Album so krass auf den Punkt. Wer den Song nicht ahnt, der wird dieses Album nie hören und das gleiche fühlen wie alle anderen. Ich fand das so eine crazy Ansage, damit zurückzukommen oder damit so eine Albumphase einzuläuten. Das ist so ein Ego-Boost in Waveform. Es ist verrückt. Und ja, weiß auch nicht, ich habe selten so Female Artists so braggen hören, dass so, ja, alle machen mich nach und sowas. Das ist eigentlich etwas sehr Männervorbehaltenes gewesen, will ich behaupten. Obwohl natürlich nicht weniger Frauen musikalisch gebeitet werden als Männer. Das ist einfach eine wahrscheinlich überfällige Ansage von ihr, die auch wahrscheinlich oft als Reference herhalten musste. Und ja, nicht nur inhaltlich, auch musikalisch eine komplette Überansage. Nun ist das aber wahrscheinlich auch ein Song, der in allen Top-10-Listen dieses Jahr irgendwie vorkommt. Oder zumindest einen Song von dem Album wird's wohl auf jede Rolling Stone Pitchfork-Geschichte schaffen. Deswegen will ich auch noch einen Song von Too Geeked, und zwar I Like You, I, so wie Like, und You, drei U's. Von Too Geeked aus Paris. Irgendwie eine Künstlerin mit, ich guck kurz auf ihr Profil, so 5.800 monatlichen Hörern, wie überhaupt? Weil dieser Song klingt so, als wäre das, was die Stars zu Hause pumpen, um sich zu inspirieren wiederum. Wo wir auch wieder ein bisschen bei Van Dutch wären. Also würde mich nicht wundern, wenn auch Too Geeked demnächst in den großen Studios rumgezeigt wird, als, hey, wollen wir mal was mit dem Sound machen? Hey, lass es mal ein bisschen in die, das ist die New Wave, Mann. Ich finde die übertrieben inspirierend. Shoutout nochmal an Juicy Süß, der mir die gezeigt hat. Und shoutout an die anderen 5.700 monatlichen Hörer, die das schon diggen, weil das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr unkonventionell und krass. Ja, ansonsten danke für den Podcast. Bitte hört nicht auf damit. Ich höre die meisten Alben eigentlich nur, wenn ihr mir vorher sagt, wie ich die finden soll. Deswegen ist das ein wichtiger Bestandteil von Musikkonsum überhaupt. Alright, liebe Grüße und vergesst nicht, Patreon zu werden, wenn ihr diesen Podcast hört.
Vielen, vielen Dank für diesen weiteren und alljährlichen wunderschönen Gastbeitrag mit wieder krassen Tipps, weil okay, Van Dutch check ich noch, ist noch nah, aber da war auf jeden Fall wieder ein Geheimtipp dabei, wo ich direkt nach der Folge wahrscheinlich reinhören werde und dann sagen werde, wow, wie konnte ich das ganze Jahr über nicht sehen? Aber wo wir schon bei Charlie XCX sind, es ist nicht Van Dutch. Tatsächlich stand der auch schon bei mir in der Liste und dann habe ich ihn gestrichen für einen anderen Track, weil ich auch aufgrund von Album und so, wir haben ja da immer unsere internen Regeln von wegen Album zählt mehr als Single Release, blablabla. Und ich dachte mir, okay, wie kann man fuschen? Wie kann man Charlie XCX noch öfter reintun als ich? Was kann ich sagen, dass niemand sagt, naja, meine Pitch-Idee für Platz 6 ist Girls So Confusing von Charlie XCX zusammen mit Lord. Mm. Das ist nämlich auf dem Bonus-Album. Mm. Und das ist für mich wirklich auch einer, und wir haben diese Kategorie noch nicht im Jahresrückblick, aber vielleicht sollten wir sie irgendwann haben, so diese ikonischen Musikmomente in einem Jahr.
Let's go.
Es kommt, glaube ich, noch einer, den hast du dann wahrscheinlich. Nicht. Aber meiner war dieser Track, weil dieses, wir teasern auf dem Brad-Album an, dass es quasi eine Aussprache geben müsste. Es gibt eine Konkurrenzperson, die sehr nah ist, und die Leute, die sich so ein bisschen ja mit dem Umfeld auskennen, wussten ja recht schnell, um wen es da gehen könnte. Dann gibt's so, ja, da könnte was kommen, ja, da könnte was sein. Wie meint sie das? Man analysiert den ganzen Kram so ein bisschen. Und dann kommt einfach relativ schnell ja auch, kommt dieser Remix mit Lord, wo sie auch noch auf dem Remix sagen, ey, lass uns das mal quasi so ausarbeiten und drüber schnacken, ja, auf dem Remix. Und dann tun sie das. Und das ist so, also das hat wirklich so ein ikonische Momentgefühl, ja, bei mir ausgelöst, weil ich dachte, das ist so, es ist ja nicht mal komplett abwegig, dass Charlie XCX und Lord zusammen Musik machen. Wieso nicht? Es spricht nichts dagegen eigentlich. Aber die Art und Weise, wie das Ganze aufgebaut worden ist, wie auch aus zwei Artists, die für mich so in meiner Wahrnehmung, klar, das sind große Popsternchen, aber das ist jetzt nicht diese A-Liga. Das ist jetzt nicht Beyoncé und Lady Gaga machen was, sondern so diese, eigentlich diese coole Nische, die trotzdem noch sehr groß ist, direkt darunter. Mhm. Und die kommen aber zusammen und hauen sowas raus und auch auf so einer offenen, angreifbar machenden, persönlichen Ebene, jo, die aber dadurch ja komplett an, ja, Gefühl bekommt und immer ehrlicher wirkt dadurch, dass ja diese Vergleichswerte zwischen den beiden, dass es die gibt, dass es diese Verwechslungsgefahr gibt und solche Geschichten. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, wo man sagen könnte, ja, das juckt ja Artists nicht. Kann denen ja theoretisch egal sein. Haben ja beide eine erfolgreiche Karriere, theoretisch wurscht. Und dann kommt aber auf dem Track das raus, was quasi oft gerne immer so spekuliert wird und wo, mhm, vielleicht auch sonst nicht offen drüber gesprochen wird. Und gleichzeitig wird das aber dadurch auch wegradiert, weil man es halt eben ausgesprochen hat.
Korrekt.
Und sich wunderbar geeinigt hat. Und ja, also fantastisch, auf so vielen Kleinigkeiten und so vielen Ebenen einfach ein sehr angenehmer Track, der super gut mit so einer Dynamik umgeht und wie so ein Gespräch eigentlich abläuft, wo auch am Ende ja nochmal beide zusammenkommen in dem allerletzten Moment des Tracks und beide sich nochmal so einen pushenden Satz hin und her werfen. Ja. Und von Kindheitstraumata erzählen. Also das ist wirklich ikonisch und deshalb, ja, mein Platz 6.
Es geht tatsächlich mit ikonischen Momenten weiter, da hast du schon ganz recht. Bei meinem Platz 6 fällt mir aber erstmal auf, dass wirklich alle Songs bei mir bisher super entspannt und gut gelaunt waren. Und der ist wirklich einfach das absolute Gegenteil. Hat trotzdem für viel gute Laune gesorgt im letzten Jahr. Nur bei einem nicht, nämlich einem gewissen Aubrey Graham. Die Rede ist natürlich von Kendrick Lamar's Not Like Us. Einer der, wenn nicht sogar der beste und gleichzeitig erfolgreichste Diss-Track der jüngeren Rap-Vergangenheit. Der ist nicht nur hier, weil natürlich der Kendrick-Drake-Beef das Rap ja sehr bestimmt hat, sondern auch, weil der Song gezeigt hat, wie sehr es auch bei Musik darum geht, gute Songs zu machen, kreativ zu sein, auch mal silly zu sein, auch mal dumm zu gehen, auch mal sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, Worte unnötig lang zu ziehen, auch wenn man so halb gut singen kann, weil man merkt, dass man es cool findet. Weil wenn ihr mich fragt, hat den Beef nicht entschieden, dass Kendrick jetzt Drake outrapped hat oder die besseren Argumente in Anführungszeichen hatte, sondern er hat einfach auf allen Ebenen die besseren Songs gemacht. Er hat die besseren grimy, rap-nerdigen, realen Diss-Tracks gemacht. Er hat die besseren, leicht hörbaren Tracks gemacht. Und einfach immer mit vielen Momenten, die zum Teil krasse, kreative Entscheidungen sind, aber sich dann halt einfach durchgesetzt haben. Also die Anzahl von Ohrwurmstellen, die ich von Not Like Us hatte, die man erstmal eigentlich komisch findet, die Anzahl von Memes, die der Song hervorgebracht hat, die Anzahl von witzigen Coverversionen, die der Song gedroppt hat, so im Endeffekt auch Momente wie dieses gebrüllte Mustard jetzt von GNX, das hat sich da auch schon angedeutet. Also klar ist Kendrick, wenn ihr mich fragt, auch der bessere Rapper, die, sofern man das beurteilen kann, sympathischere Person, die realere Person, was auch immer. Aber im Endeffekt ist dieser Song für mich so eingeschlagen, weil es einfach mehr Spaß macht, Spaß mit Musik zu haben, mit dummen Stimmeinsätzen zu haben, mit cleveren Verknüpfungen von Bildern und Lines zu haben, als wie so ein verbitterter Gargamel im Turm zu sitzen, sich von 30 Writern das salzigste Material ever schreiben zu lassen und danach gelangweilt auf einen Beat zu rappen. Und dann anschließend alle verklagen, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Also Not Like Us, vollkommen zu Recht den Beef und den Rap-Sommer bestimmt, zu Recht die Milliarde Streams geknackt und mir am Ende des Tages einfach ganz viel Spaß gemacht und fucking Tizo Touchdown auf einem Milliarden-Hit erwähnt. Auch ikonisch. Hey, Monster on the beat, ho, Debo, any rat nigga, he a free throw, man down, call like Amber Lambs, tell him please bro, nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo, what's up with these jabroni ass niggas trying to see... Kommen wir zu Platz 5 und du hast ja eben deinen Track so ein bisschen mit harter Song angekündigt. Im Vergleich würde ich sagen, hinkt das ein bisschen, weil das, was ich da gehört habe an einem eigentlich noch verschlafenen Freitag, das hätte ich so nicht erwartet, okay. Dass ich so, also ich habe glaube ich wirklich seit, ja wirklich ungelogen seit Jahren nicht mehr so einen in die Fresse hauenden Track gehört, der okay. Wirklich bedingungslos von vorne nach hinten dich anbrüllt, dir sagt, die Stimme schreit, wenn du denkst, es ist jetzt gerade halbwegs langsam, dann wird's noch lauter. Mhm. Und dann haben wir da jemanden an dem Beats, der halt schon, ja, durchaus lange Erfahrung hat, wie man harte Beats macht. Die Rede ist von Bazazian zusammen mit Brutalismus 3000. Und eigentlich schon der Titel, ne? Fleisch und Geld. Jo. Da könnte man schon denken, naja gut, wenn Brutalismus 3000 und Bazazian sowas in den Titel schreiben, dann wird's wahrscheinlich hart. Aber was dann da kommt, ist ja absolut absurd. Und es gibt so Kleinigkeiten, so kleine Tricks in dem Track, die ich halt einfach sehr, sehr mag. Beispielsweise, dass die erste Strophe und diese Einführung in den Song ist ein gutes Stück leiser als das, was danach kommt. So, dass der unerfahrene Hörer dieses Tracks sich denkt, ja Moment, da muss ich mal ein, zwei Balken lauter machen, nur um dann aber mal komplett angeschrien zu werden. Nochmal ins Ohr zu bekommen. Und das führt aber zu so einer Tendenz, dass man dann, obwohl man weiß, oh, das, was ich gerade, also obwohl man den schon irgendwie 10, 20 Mal gehört hat und denkt, oh, ja, jetzt gleich wird's noch lauter, man geht nicht mehr runter. Man will diesen Wummer-Effekt haben, man will, dass das Ohr so ein bisschen wehtut und dass man halt angeschrien wird. Ja, es muss ein bisschen schlackern, es muss ein bisschen wummern und man muss sich fühlen wie in diesem Video. Also es ist wirklich hart. Also man muss den mal gehört haben. Und dann gibt's auch noch so Zeilen, wenn Engel sterben müssen, dann muss Gott das auch. So geht's da rein. Ich kam mit Tunnelblick zur Welt. Was sind das für kranke Lines? Ich find's fantastisch. Ich mag Brutalismus 3000 ja eh ganz gerne und ich liebe Bazazian auch. Und diese Kombination ist einfach so geil, weil wenn man diese Tracklist von diesem wunderbaren Producer-Tape von ihm sieht, dann ist da ein Soli, Kimo ist drauf, da denkst du ja, boah, das wird so hart, was die da machen. Und dann kommt aber Brutalismus 3000 und macht halt wirklich nochmal 10 Stufen über dem, was da sonst drauf ist, an Energielevel. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, das ist mir zu hart, aber also das ist halt ein Experiment, was komplett geglückt ist und das ist der härteste Song des Jahres, wahrscheinlich der letzten 5, 6 Jahre und deshalb mein Platz 5. Kommen wir nun zu einem weiteren wunderbaren Gastbeitrag und auch zu einer Person, die schon öfter hier vertreten war. Also wir haben wirklich dieses Jahr neben auch sehr, sehr spannenden neuen Gästen auch wieder die kultigen Leute, die wiedergekommen sind. Mammut Remix.
Nelle, ja, Mammut Remix. War sie da nicht auch mal dabei? Ich meine schon. Nelle ist am Start. Sie betreut Artists. Sie ist Tourmanagerin. Wir kriegen immer mit, was sie so für geile Projekte am Start hat und ist immer sehr beeindruckend. Also da sollte man auch einfach generell reinfolgen und den KünstlerInnen, die da da in dem Umfeld sind, auf jeden Fall auch verfolgen, weil da kommen sehr, sehr gute, nischige Sachen bei rum, was ich auch immer auf dem Schirm habe, mich immer freue, wenn da irgendwas Neues rauskommt. Aber was Nelle so darüber hinaus noch gehört hat, das hören wir uns jetzt an.
Hi, hier ist Nelle und ich habe euch meinen Lieblingssong aus 2024 mitgebracht. Der stammt von einem Album, das, wenn ihr den Favorite Worst Cast regelmäßig hört, ihr auf jeden Fall auch schon besprochen gehört habt. Und zwar ist das Hit Me Hard and Soft von Billie Eilish. Und der Song ist The Greatest. Das ist für mich ein unfassbares Album im Allgemeinen gewesen. Ich habe mich auf das Album gefreut, aber ich wusste nicht, dass es so einen großen Teil meines Jahres einnehmen wird. Und ich mich so sehr in diese gesamte Musik auf diesem ganzen Album verlieben werde. Aber explizit der Song The Greatest hat es mir ganz übel angetan dieses Jahr. Es ist auf der musikalischen Seite für mich ein unfassbar beeindruckender Song. Ich habe das Gefühl, Phineas kombiniert da alles an seinem Musikschaffen, das ich ohnehin an seinem Schaffen wertschätze in jeder Form. Diese epochalen Ausbrüche, wie man das von Happier Than Ever zum Beispiel auch schon kannte, diese kleinen versteckten Details im Leisen, im Kontrast zu diesem sehr breiten, großen, lauten Ausbruch. Ich liebe das. Das ist ein Stilmittel, das mich jedes Mal wieder abholt, auf jeden Fall. Die stimmliche Performance von Billie Eilish müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. Das ist großartig. Jedes Mal, wenn ich irgendeine Live-Performance von diesem Song sehe, frage ich mich, wie diese Frau das macht. Inhaltlich ist es vielleicht ihr am schönsten geschriebener Song, finde ich, weil ganz wenig gesagt wird. Es gibt ein ganz simples Motiv, inhaltlich eigentlich nur, worum es immer wieder geht. Und zeitgleich schafft sie das damit, ein ganz großes Thema aufzumachen, in dem sich, glaube ich, ganz viele Menschen wiedersehen und in dem vor allem ich mich auch sehr doll wiedersehe, nicht nur einer Lebenssituation, sondern über das Jahr hinweg, jedes Mal, wenn ich diesen Song gehört habe, sind in der Zwischenzeit irgendwie Dinge in meinem Leben passiert. Und dann habe ich diesen Song gehört und mir gedacht, wow, ich fühle mich gerade voll verstanden. Und es, ja, du hast recht, genau so ist es. Und ich sitze zu oft im Auto und schreie mir diesen Song aus der Seele, weil es irgendwie gut tut und dann ein bisschen weniger weh tut. Und deswegen ist The Greatest von Billie Eilish auf jeden Fall mein Song des Jahres 2024.
Ja, danke. Wahnsinnig toller Beitrag und auch sehr guter Pick. Also ich hatte auch, als wir jetzt diese Liste von der Folge, die ihr gerade hört, zusammenstellt, habe ich auch überlegt, wenn ich das Album jetzt nicht reingenommen hätte, wäre ein Song hier gelandet von ihr. Und ich glaube, dann wäre es auch The Greatest gewesen. Weil neben den großen Hits, die es mit Lunch und auch Birds of a Feather gab, hat der mich, glaube ich, so einfach als Song-Moment auf dem Album auch einfach sehr erwischt. Deswegen danke, Nelle. Guter Pick, guter Beitrag. Und ja, danke, dass du immer wieder dabei bist. Meine obere Hälfte des Rankings geht auf der 5 los mit, ich mach's ganz kurz, Devin Liam mit BTW. Sein Album ist das letzte, das wir 2024 reviewed haben, also ist auch noch gar nicht so lange her, dass ich lang und breit über den Song geschwärmt habe, könnt ihr sehr gerne nochmal nachhören. Aber der checkt einfach wirklich ganz viele Boxes an Sachen, die ich an Musik mag, die ich vor allem auch an Songs von ihm liebe. Super atmosphärisches Intro, baut sich super schön auf. Erstmal sehr selbstbewusste Zeilen von ihm, die ordentlich austeilen und so Statements setzen, wie ist so mein Standpunkt gerade, wie ist so 2024, wie überlegen er musikalisch auch vielen ist, nur um dann die Pointe zu setzen, ach so, Moment, ich suche auch immer noch einen Therapieplatz, weil ich will mein guter Vater sein. Und dann droppt halt dieser crazy Beat. Das ist schon irgendwie einer meiner Lieblingsmomente und auch Lieblingsmusikproduktionen 2024. Und allein dieser Moment ist halt gleichzeitig berührend und ein Certified Banger Moment. Leute, holt euch die Sticker von uns.
Ja, stimmt.
Und dann macht halt der ganze restliche Song auch so viel Spaß mit, wie krass dieser Beat und alle Samples, die da drin vorkommen, so geflippt sind, wie er sich von Reim zu Reim und Thema zu Thema nuschelt und wie er BTW letztendlich auf Alexander Kekulé reimt. Super starker Song von Levin, einer meiner Faves von ihm, wie man an der Platzierung merkt, auch einer meiner Faves aus dem letzten Jahr und deshalb sehr wichtig, dass er auch einen Platz in unserer Playlist hat.
Sterne, die sind nicht so weit entfernt von mir. Frag meinen Therapeuten nach, nee, warte, hab ja keinen. Suche weiter Platz, weil ich will mal ein guter Papa sein.
BTV. Ich will in eine frisch sanierte ETV. Ich hab nicht ohne Grund den Kontakt abgebrochen. Nein, ich hatte 1000 Ziele und ihr steht im Weg.
Ja, trotzdem nochmal ganz kurz die Erwähnung. Also das war jetzt nicht nur ein kleiner Side-Kommentar. Holt euch wirklich Sticker. Wir haben noch einige Sticker hier. Ihr könnt noch dabei sein. Das ist jetzt nicht unendlich viele, aber es gibt noch welche. Also einfach in irgendeiner Form uns wahrscheinlich am besten auf Instagram oder wo auch immer Anschrift, Adresse, dann schicken wir die euch. Ist doch kein Problem. Dann könnt ihr Dinge auch mit Certified Banger Stickern bekleben und dann weiß jeder Bescheid. Das ist quasi eine Art Gütesiegel, würde ich mal sagen. So. Wenn ich auf eine MP3 auf meinem Handy einen Certified Banger Sticker kleben könnte, dann wäre es wahrscheinlich Thank God for Me von Scuba Q.
MP3 auf meinem Handy.
Ja, das ist der Oldschool Scuba Q Fan. Der mit Blankface, da die CD liegt noch zu Hause. Also, fantastischer Artist, war so ein bisschen verschwunden. Crash Talk war irgendwie dann doch nicht so das große Album. Jetzt kam Blue Lips. Es war für mich so ein solides, gutes Album, aber Thank God for Me, alter Schwede. Das ist ein Scuba Q in Bestform. Das ist so ein bisschen wie bei Vince Staples, nur dass Vince Staples halt dieser Laid-Back-Dude ist und Scuba Q so ein aktiver Tänzer irgendwie. Der ist immer so aktiv auf den Beats drauf. Das ist ein Dancer, und trotzdem, aber so locker dabei. Also, ja, vielleicht ein paar hinkende Metaphern hier, aber ich finde, das kommt gut rüber, sagen möchte. Das Schöne an dem Song ist, der fängt ja relativ ruhig an, wo man eigentlich in diesem Storyteller-Scuba Q-Feeling drin ist. Dass er so, ja, hier, ganzes Leben lang, bla bla bla. Und dann fängt er an, anders zu rappen. Und kurz danach kommt erst der Beat rein. Und das ist so ein klassischer, was man so aus dieser ganzen Kendrick, Schoolboy, Baby Keem-Ecke kennt, so an Banger-Beat, aber halt wirklich on point. Da denkt man sich schon, okay, das ist einfach ein sehr, sehr solider Track. Ist so drin und ja, findet alles geil. Und irgendwann landet man aber wieder und man kriegt das gar nicht so aktiv mit, wieder in diesem Ursprungsding vom Beat her. Also wieder in dieser ruhigen Atmo. Aber Scuba Q ist so leicht versetzt. Also der kriegt da kommt dieser Slide-Moment und dann ist man eigentlich schon wieder in diesem alten Beat drin, aber er hat noch ein bisschen das Pattern übernommen und man ist wirklich am Ende des Tracks überrascht, dass man wieder in so einem ruhigen Moment ist und eigentlich nicht mehr in dem harten. Und das lässt diesen Track so wunderbar loopen und ich finde es fantastisch und ich finde es halt auch, also da zeigt sich halt auch, wie gut musikalisch er einfach ist. Wie gut er so mit einem Beat umgehen kann, wie gut diese Struktur zu diesem Rapper passt. Und das ist schon was Besonderes, weil viele Leute eine sehr klare Trennung zwischen den Parts und der Hook und vielleicht noch eine Pre-Hook, das wird schon wild. Da gibt's immer sehr, sehr klare Trennungen, gerade im Rap aktuell. Aber ich finde, das ist halt so ein Beispiel, wie es auch geht und wie es halt einfach spannender auch ist und halt viel mehr mit einem macht. Kommen wir zum nächsten Gastbeitrag zu Leuten, mit denen wir auch über Schoolboy Q gesprochen haben im letzten Jahr, denn wir durften zu Gast sein und jetzt sind sie wiederum zu Gast bei uns, aber auch jetzt nicht zum ersten Mal, schon mehrfach. Der Rap-Stammtisch ist am Start und hat uns dreifach quasi gute Tipps mitgegeben. Da auf jeden Fall den Podcast auschecken und gerne auch die Folge, wo wir auch vertreten waren. Auch wenn damals Blankface nach unserem Pitch quasi nicht besprochen worden ist, weil irgendwas anderes gewählt wurde. Ich weiß nicht mehr, was es war. Nicht Blankface. Das sollte nachgeholt werden, aber generell sollte man alle Folgen vom Rap-Stammtisch nachholen, denn die sprechen immer sehr, sehr angenehm über deutschen und internationalen Rap.
Hip-Hop.
Hey!
Hey, wir sind's.
Hallo, lieber Favorite Worstcast. Hier ist Leo vom Rap-Stammtisch und ich freue mich, dass wir auch dieses Jahr wieder unseren Lieblingssong beitragen dürfen. Ich gebe direkt mal weiter an Torben. Tom, was war denn dein Pfaff-Song dieses Jahr?
Ich habe mich 2024 für den Opener vom großartigen Album Chromacopia von Tyler, the Creator, entschieden. Saint Chroma. Ein perfekter Einstieg in dieses unfassbare Album. Einfach eine Spannung, die sich da schon aufbaut auf einem marschierenden Beat mit dann noch dem perfekten, ja, Gesangsfeature von Daniel Caesar. Besser kann man in dieses Album nicht reinkommen. So viel Energy, die da schon aufgebaut wird. Das ist mein Pick für 2024. David, wie sieht's bei dir aus?
Also bei mir sieht es so aus, dass mich dieses Jahr der Song Holy Holy von Jordy Creeb absolut überzeugt hat. Der Frontmann vom fantastischen Bandprojekt Black Midi, das leider aktuell auf Eis liegt. Jordy Creeb hat dafür aber ein fantastisches Soloprojekt, nämlich den New Sound, rausgebracht. Und Holy Holy vereint die allergeilsten Qualitäten auf diesem Album. Ein Song, der genauso ballert, wie er irgendwie einen eleganten Groove hat, von irgendwie spritzigen Gitarren über Saxophon, Gitarrensolo, Streicher, Chor, alles zu bieten hat. Und gleichzeitig noch so fragil aufgeblasene Männer-Egos auseinandernimmt und dann irgendwo in einer Ekstase verschwindet über 6 Minuten lang. Ich kann es nur empfehlen, sich das zu geben.
Ja, von der großen Hochkultur gibt's bei mir einfach nur eine dumme Line, die mich einfach überzeugt hat. Toastbrot, das Weizenquadrat, knusprig, köstlich, zeitlos, vegan. Marmeladenhaus von KZ, Top-Song. Viel Spaß, ciao, ciao.
Toastbrot, das Weizenquadrat, knusprig, köstlich, zeitlos, vegan. Ehrliche deutsche Bäckerskunst, Käffchen hinterher, denn so schmeckt es uns. Marmeladentoast, fruchtig, frisch, selbst mein Hund kriegt was unterm Tisch. Egal ob Frühstück oder Mittagspause, frisch getoastet, in die Schnauze.
Vielen, vielen lieben Dank für den Beitrag. Es ist immer wieder sehr schön, euch Jahr für Jahr dabei zu haben. Und ich mache jetzt auch mit was weiter, das im Rap-Stammtisch auch sehr hoch gehandelt wurde, wie an so gut wie allen Stammtischen, an denen über Rap geredet wird. Und bei mir kommt es jetzt auch so in der Top 4 langsam in so eine Area, wo alle Songs mich emotional super gepackt haben und aus verschiedenen Gründen nicht mehr losgelassen haben. Den Anfang auf der 4, Absilon mit Koffer. Ich glaube, wir müssen niemandem mehr groß erzählen, wer Absilon ist, was er für ein starkes Album gemacht hat. Das könnt ihr auch in unserer Folge zu den Top-Alben nochmal nachhören, falls ihr hier erst dazu stolpert. Die meisten von euch haben vermutlich auch Koffer gehört oder das super, super starke Musikvideo gesehen. Ja. Er war echt im deutschen Rap-Kosmos nicht wegzudenken, im letzten Jahr, aber eigentlich auch schon in denen davor nicht, absolut zu Recht. Aber es hat mich von Haut wie Pelz kein Song, jetzt mit der Ausnahme von Baba, aber den hatten wir letztes Jahr als Single schon ganz oben im Ranking, hat mich keiner so umgehauen wie Koffer mit all dem Schmerz und Hass und auch Resignation, die da drin steckt, die man als Familie mit Migrationsgeschichte in Deutschland fühlen kann. Und es wird von ihm so unmittelbar wiedergegeben wie in kaum einem anderen Song zu dem Thema. Selbst in seiner eigenen Diskografie, finde ich, hat er sich da nochmal gesteigert mit sehr bitteren Formulierungen wie, dass sein Nachbar keine Menschen, sondern nur sein Land liebt. Also so die Entmenschlichung, die mit rassistischen Denkmustern so einhergeht. Oder Brüder und Schwestern, die fallen wie tote Blätter, schwarz-rot-goldene Blätter. Also unfassbar mächtige Metaphern für alle rassistischen Morde, die hier so geschehen sind und auch zum Teil nie aufgeklärt wurden. Und all das ist schon, sage ich mal, so Terrain, für das man ihn kennt, dass er super starke Metaphern findet zu diesen Auswirkungen von strukturellem Rassismus. Aber diese Resignation und so dieser Gedanke ans Aufgeben, weil man hier nicht gewollt ist und das fragen wir uns, sollen wir gehen, das hat so eine Dimension an Magengrubenschlag aufgemacht, den ich echt so selten empfunden habe im letzten Jahr und auch ehrlich gesagt oft zu Momenten geführt hat, dass der Song in irgendwie Playlisten oder in Mixes oder wo auch immer lief, ich ihn nicht hören konnte oder aushalten wollte in der Situation. Das ist natürlich jetzt erstmal nichts Positives und auch natürlich ein Riesenprivileg, entscheiden zu können, wann man sich mit diesen Themen und Gefühlen aussetzt und wann nicht. Als jemand, der jetzt halt nicht unmittelbar betroffen ist von Rassismus, aber es zeigt halt, wie stark die Wucht von einem Absilon ist, wenn er das alles so in einen Song packt und dass man schon diese ersten krassen sirenenhaften Töne hört von dieser crazy Produktion von Arman und Basazian und Ralf Heidel. Und man spürt schon den Impact und die Male, die man den Song schon gehört hat. Und das kommt wieder hoch und berührt einen, ohne dass der Song richtig losgehen musste. Und das hittet so doll wie kaum ein anderer Song im letzten Jahr. Und halt auch, natürlich hitten auch aktuell Zeilen wie Deutschland, ja, du kannst uns abschieben. Deine Rentner sammeln trotzdem Pfandflaschen aus den Tonnen und die Straßen bleiben kalt hier. Nochmal besonders doll in den Wochen, in denen wir Abschiebungsbriefe als Wahlkampfmittel diskutieren, von einer der erfolgreichsten vermutlich Parteien der nahen Bundestagswahl. Und das macht alles betroffen und regt auf und macht wütend und macht ohnmächtig. Und kaum jemand konnte halt mit diesen Gefühlen im letzten Jahr so gut umgehen und mich so gut übermannen wie Absilon auf Koffer.
Ja, in ein Koffer passt kein Leben. In ein Koffer passt nicht meine Welt. Ja, ja, in ein Koffer passt ein Pass. Doch nicht meine Haut, in der ich steck.
Ja, sehr schöne Worte und komplette Zustimmung, weil gerade auch diese Aspekte mit den übergreifenden Themen, die auch bleiben, weil, also es ist ja gerade im Bereich der AfD ein beliebtes Mittel, dann zu sagen, ja, die Migranten, bla bla bla, deshalb ist alles so scheiße, ist natürlich Quatsch. Ja. Also wenn man eine Sekunde, also muss man eigentlich nicht mal eine Sekunde drüber nachdenken, es ist einfach Quatsch. Also da werden Verbindungen geknüpft, die so nicht existieren, und der Track entknüpft die wunderbar wieder, und das finde ich sehr schön, weil das auch eigentlich, glaube ich, nicht mal das zentrale Ziel des ganzen Dings ist, des ganzen Themas des Songs ist, sondern das ist so ein Beiwerk, aber das hilft gerade sehr, weil die Zeiten etwas, man muss nur eine Umfrage anschauen und man wundert sich, was gerade los ist, wie sowas passieren kann in so einer klaren, drastischen Form und wie wenig Aufschrei dann doch da ist. Völlig anderes Thema, aber jetzt Treppchen, deswegen auf jeden Fall ein Sprung aufs Treppchen wert. Dizzy mit Südpark, einem Song, der von der Ästhetik her, von der Stimmung her, von diesem Träumerischen her so perfekt ist, das ist wirklich krass. Das letzte Mal hatte ich das bei Mittelstreifen von Goldwatcher und Irre. Da hatte ich auch das Gefühl, dass diese Welt, die der Song aufmacht, einfach nur rein musikalisch schon so packend ist, dass man dieses Gefühl wieder erleben möchte und den einfach nochmal anmacht, um sich dann wirklich so 3 Minuten zu nehmen, irgendwie aus, weiß ich nicht, man sitzt in der Bahn, guckt aus dem Fenster, man liegt irgendwie auf dem Bett und hat einfach das Gefühl, ich brauche den Track jetzt. Ich muss das jetzt nochmal hören, muss mir erstmal in der Strophe anhören lassen, dass man übertreibt, dass es alles zu viel ist, dass der Lifestyle, da wird man irgendwann die Rechnung für zahlen. Nur um dann im Refrain gesagt zu bekommen, ey, aber dafür kenne ich es halt eben nicht nur aus Erzählung, sondern ich habe das halt erlebt. Und das ist so geil, weil das lässt sich auf so viele Lebenssituationen anwenden und gleichzeitig aber auch einen so ein bisschen mahnend sagen, so ey, guck mal eigentlich, dass du nicht übertreibst, weil der Track, der schwebt so in dieser Mitte von diesen zwei Emotionen. Und dann gibt's auch noch diese komplett random, der Diss gegen gemischte Hack-Hoodie tragende Menschen, die nicht reinkommen, weil sie eben diesen Hoodie tragen. Das findet da halt auch noch statt. Das finde ich dann super lustig und einfach unterhaltsam. Ich mag den einfach unfassbar gern. Und gerade was so diese ganze Soundästhetik angeht und diesen Refrain, den kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Das ist, ja, wir kommen jetzt natürlich auch in die Top 3. Also hier gibt's immer irgendwas, irgendwelche Momente oder irgendwelche Gefühle, die ausgelöst werden, die besonders sind, und das hat Dizzy einfach geschafft.
Dafür kenne ich's nicht nur aus Erzählung.
Und er hat es auch geschafft, ein fantastisches Video dazu zu machen.
Ja.
Das ist wirklich, wir haben kein Musikvideo-Ranking, aber würde es eins geben, wäre das auch dabei, weil das wirklich
safe. Ja.
Das Feeling, das du sehr gut beschrieben hast, mein Bré, wird da in diesem Video auch fantastisch eingefangen, und das mochte ich auch sehr, sehr gern, und das ist auch sehr auscheckenswert. Aber generell, mein lieber Jan, neigen wir ja oftmals dazu, sehr bedrückende Themen zu besprechen und eher darke Musik hochzuranken. Aber auf meinem Platz 3 ist einfach einer der tollsten Love-Songs, die ich ever gehört habe, von einer sehr tollen Künstlerin, die zum Beispiel auch auf dem Brad Remix-Album vertreten war. The Japanese House mit dem Song Smiley Face wird er, glaube ich, genannt. Es ist ein Emoji, es ist ein Doppelpunkt Klammer zu Emoji. So wird dieser Song geschrieben. Und das spiegelt auch so ein bisschen den Inhalt des Songs sehr gut wider. The Japanese House, tolle britische Indie-Pop-Singer-Songwriterin mit einer ganz tollen Hymne ans Verliebtsein und sich kennenlernen und deshalb verrückte Dinge tun, wie zum Beispiel eine Fernbeziehung eingehen. Und der Song basiert instrumental auf ganz simplen, aber toll gelayerten Gitarrenschichten, mitproduziert von George Daniel von The 1975 und dem Fiancé von Charlie XCX. Ist auch The Japanese House auf dem Label von The 1975, also es erklärt ein bisschen Soundähnlichkeiten und ähnliches Personal. Auf jeden Fall aber ganz bezaubernd geschichteter Gitarrensound, dennoch so ganz leicht, ganz zart, obwohl es ganz viele Layer sind. Und geschrieben ist der Song auch in einer ganz simplen, ich sag mal Tagebuch-ähnlichen Struktur in 3 Strophen. Die erste ist, ey, ich schreibe gerade mit so einer, die in den USA lebt, finde die total süß, ist aber auch Quatsch eigentlich, weil die ist ja voll weit weg, aber naja, jetzt habe ich halt diese Flugtickets gekauft, in 3 Wochen fliege ich dahin, naja, wie spricht man jetzt eigentlich ihren Namen aus? Fuck, ich habe den bisher nur geschrieben. Schon mal süßer Grundaufbau, man ist schon total hooked. Dann kommt ganz süßer Pre-Chorus, wo so die Perspektive der Freunde kommt, die sagen, es ist vielleicht ein bisschen crazy, das zu machen. Und dann geht's zack in eine wunderschöne Hook. Who cares, 'cause something's happening, I feel happier. Und dann geht's in die zweite Strophe. Ey, ich steig gerade in diesen Flieger, fuck, ist das verrückt. Aber thank God for making the internet, hahaha. Ha, ha. Und all das geht dann in so einem wunderschönen letzten Part auf, wo sie dann sagt, in 4 weeks I'll be getting off a plane, being home just doesn't feel the same. Also die beiden sind zusammen und sie fliegt regelmäßig hin und her. Und dann wird die Perspektive der Freunde, lieber Jan, wunderschön das umgedreht. Das macht mich
gerade sehr emotional.
Wird wunderschön umgedreht wieder in My friends all think I'm fine, die vorher dachten, man ist crazy, das zu tun. But I'm just counting down the days till I see her again. Wunderschöner Song, inhaltlich von der bezaubernden Produktion her, ihre fantastischen Vocals, die Erzählweise. Man will auch unbedingt wissen, wie geht die Story aus. Super simple, charming Struktur. Dann auch noch die Real-Life-Story dazu, dass die beiden mittlerweile verlobt sind und einen süßen Dackel zusammen haben. Und der Song wurde auch noch released, natürlich in einem Jahr, in dem ich eine wunderschöne Fernbeziehung eingegangen bin. Zugegebenermaßen nicht bis in die USA. Aber ich habe das keine Sekunde bereut und hatte deswegen ganz viele schöne Zugfahrten und Flüge und Möglichkeiten, diesen tollen Song zu hören, der mich sehr happy macht und mich da in so Watte reinfallen lassen. Deswegen mein Plädoyer, Smiley Face von The Japanese House.
Mega, werde ich auch hören, denn wir sind ja beide Experten im Führen einer Fernbeziehung, also wird die eine oder andere Fahrt wahrscheinlich auch mit diesem Song versüßt. Kannte ich noch nicht, also habe ich von gehört, dass es den gibt, aber ich wusste nicht, dass das Thema ist, deswegen, ich werde reinhören.
Ganz, ganz schöner, emotionaler Song und mit Songs, die Emotionen auslösen und Beziehungen platonischer Natur behandeln, geht's auch weiter im nächsten Gastbeitrag, den wir bekommen haben, von Jule Detlefsen, Gründerin des Flutwelle-Magazins. Und die hat auch einen Song des Jahres.
Hi, ich bin Jule Detlefsen, Musikjournalistin und Gründerin des Flutwelle Magazins. Und mein Song 2024, würde ich sagen, ist Tough Love von Gracie Abrams. Ich hatte Gracie Abrams schon immer so ein bisschen auf dem Schirm, auch mit ihrem Debütalbum. Da durfte ich sogar ein Interview mit ihr führen, was ganz, ganz lieb war. Fand sie halt super, einfach super Songwriting, super coole Perspektiven in ihren Songs. Und dann, als sie dieses Jahr mit ihrem neuen Album rauskam, war ich so, okay, das ist richtig fun, weil da sind herzzerbrechende Songs drauf, aber auch irgendwie super spaßige Songs, die einfach Spaß machen zu hören und Spaß machen, irgendwie das Songwriting sich mehr anzugucken. Und ja, das fand ich sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und Tough Love ist nämlich auch auf diesem Album. Und der Song hat mich sehr geprägt letztes Jahr. Es geht so ein bisschen darum, Freundschaften zu zelebrieren und platonischen Beziehungen genau den gleichen Wert zu geben oder vielleicht sogar mehr Wert zu geben als romantischen Beziehungen und zu sehen, dass die ganzen Freunde, die man irgendwie hat, vielleicht doch cooler sind als die egalen Typen, die man irgendwie auf dem Weg datet. Und unter dem Motto stand irgendwie mein letztes Jahr und ich habe richtig tolle Freundschaften, neue Freundschaften gefunden, alte Freundschaften gestärkt und einfach richtig tolle Leute kennengelernt letztes Jahr. Und deswegen wollte ich den Song vorstellen, weil er das sehr repräsentiert und der auch einfach super fun ist zu hören.
Vielen, vielen Dank für diesen lieben und schönen Beitrag mit auch irgendwie einer sehr schönen Message.
Ja.
Allein schon inhaltlich, das kann man sich sehr zu Herzen nehmen. Jetzt muss ich sagen, jetzt wird es ein bisschen holprig, weil jetzt kann es tatsächlich bei mir persönlich auch ein Ticken emotionaler werden, weil das ist wirklich verbunden leider mit einer etwas, nee, ehrlich nicht, mit einer etwas, mit einer sehr traurigen Geschichte in meinem Leben. Es könnte emotional werden. Der Track, der bei mir auf Platz 2 ist, ist von Softplay. Everything and Nothing. Ein Track, wo ich glaube ich mit komplett neutraler Perspektive sagen würde, klingt geil, muss man sich 3,5 Minuten anschreien lassen, weiß ich nicht. Auch das ganze Album so als komplettes Album, weiß ich nicht. Finde ich eigentlich ein bisschen zu drüber. Aber hier haben wir eine Mandoline, eine Melodie von einer Mandoline. Das habe ich so noch nicht gehört. Das hat wirklich so, wenn man die Melodie alleine hört und man kennt das ja manchmal, man hört so irgendwie so einen alten Rocksong, der so richtig erfolgreich war.
Und man checkt sofort, ah ja, weil das so ein ikonisches Ding ist. Und das würde ich in der Melodie von dem Track auch so sehen, weil das ist so on point. Und nachher kommt auch noch Streicher rein, also dann ist wirklich alles vorbei. Aber die Mandoline ist der Shit, das musikalisch. So, das ist aber ehrlich gesagt nicht so wichtig. Eine traurige Geschichte aus meinem Leben. Ich hatte sehr, sehr lange einen Hund und der ist leider im letzten Jahr gestorben. Das Problem war aber, ich war gar nicht da. Also ich war in Italien, wie ihr ja am Anfang der Folge gehört habt. Und das war sehr, sehr schwer, weil ich meine, ich bin 27, der Hund war 14, also über die Hälfte meines Lebens war der an meiner Seite. Und das war tatsächlich so der härteste Verlust in meinem Leben. Mit so war auch was, ist ja im Endeffekt auch ein Freund. Da sind wir eigentlich doch wieder bei Jule. Das ist eigentlich sogar auch einer der engsten Freunde, die man so im Leben haben kann. Man weiß, dass Hunde nicht so lange leben, aber ne, trotzdem halt ein großer Anteil an meinem Leben. Und dann auch sehr, sehr kurz, bevor ich zurückgekommen bin nach Deutschland. Also das war dann auch nochmal für mich persönlich dramatischer. Und ich hatte diesen Track schon vorher irgendwie auf dem Schirm und ich fand den damals schon zu emotional. Also ich hatte schon so dieses Gefühl, ey, der nimmt mich zu sehr mit. Aber als mein Hund dann gestorben ist, habe ich den gehört und also ich habe eh viel geheult, natürlich nach dem Tod. Also ich glaube so 2-3 Tage irgendwie immer. Aber dann eine Zeit lang nicht. Und dann habe ich den nur angemacht und ich habe sofort geheult. Und ich war, das war kein Tag, wo ich traurig war. Und das war auch kein Tag, wo ich das so, wo ich mir dachte, ja, jetzt, also das war jetzt nicht, wo ich schon dachte, ich muss mich jetzt wieder runterziehen, sondern ich war gut drauf, hab geheult und dachte, aber auf so eine schöne Art und Weise. Weil beide, also sowohl Sänger als auch Mandolinspieler, haben beide halt auch persönliche Verluste. Der eine hat die Freundin verloren, was ich auch unfassbar hart finde, also an den Tod, also sie ist gestorben, jetzt nicht einfach nur getrennt. Und der andere einen sehr guten Freund. Und die erzählen auf einer wirklich mitreißenden, weil sehr klaren Ebene, was daran schmerzt und auch dieser Weg dahin. Also wenn er dann so beschreibt, ey, geht's dir gut, irgendwie du wirkst dünner, ich mach Essen für uns beide. Das sind natürlich alles Lines auf Menschen bezogen, aber die kann man halt leider, oder zum Glück, ich weiß nicht genau, ob es gut oder schlecht ist, aber die kann man halt auch auf so eine Mensch-Hund-Beziehung anwenden. Und es gibt immer wieder Zeilen in diesem Song, wo ich einfach denke, boah, das trifft mich gerade zu sehr. Und es, also ich habe jetzt, glaube ich, ich hatte den gestern quasi zur letzten Vorbereitung nochmal gehört. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe mehrfach den in Bus und Bahn ausmachen müssen, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht so random anfangen. Manchmal war es auch zu spät, dann habe ich geweint. Und es ist wirklich, es hat was Befreiendes. Und es gibt auch diese, hinter der Verzweiflung fühle ich halt diese Liebe und das ist ja was Schönes. Und das wird in dem Track halt auch so mehr oder weniger als Moral irgendwie so mitgegeben und als positive Note auf diesem sehr traurigen Song. Und ich finde es wirklich krass, wie man so offen und klar Trauer beschreiben kann, die in einem schreienden Modus machen kann mit einer Mandolinenmelodie, die so geil ist. Und das zusammen wird halt zu einem der schönsten Tracks des Jahres und zu einem, der mich halt wirklich immer wieder aufs Neue catcht und mich halt echt immer an meinen Hund denken lässt und mich dadurch weinen lässt, aber das auch irgendwie schön ist, dass man dann dadurch quasi so nochmal so einen Reminder bekommt, weil also im letzten Jahr war so viel geiler Scheiß in meinem Leben, aber halt eben auch das. Und irgendwie ist es schön, dass dieser Song so eine Art Andenken ist. Natürlich gibt es ganz viele andere Andenken, aber der trägt nochmal so dieses Gefühl raus, was irgendwie ja dann doch lange in einem schlummert und vielleicht auch nicht immer rausgelassen werden kann, weil der Alltag halt da ist. Und aber wenn man dann zur Ruhe kommt, diesen Song nochmal hört, dann ist es wieder soweit und es tut gut, dann zu weinen. Und dieser Track tut dementsprechend gut. Und deshalb mein Platz 2 von Softplay.
Jan, danke schön, dass du das mit uns teilst und mir. Das ist wirklich sehr schön. Ich habe das auch, also ich werde da unbedingt reinhören. Also schon, ich glaube, ich werde auch bevor ich diese Folge geschnitten haben werde, Futur 2, werde ich da reinhören, glaube ich.
Schön.
Oh wow, okay. Ja, mein Platz 2. Ich mache keine Überleitung mehr jetzt danach. Ich kann es auch verhältnismäßig kurz machen, weil wir haben es reviewed, lange explizit über diesen Song gesprochen und jetzt war es auch schon quasi unsere einzige richtige Doppelung bei Song des Jahres, auch das völlig zu Recht. Einer der größten, ikonischsten Pop-Musikmomente des Jahres, auch vollkommen mit Ansage, das Internet gebrochen, finde ich großartig, Charlie XCX und Lord auf dem Remix von Girls So Confusing, alles daran hat einfach von vorn bis hinten gescheppert. Der Ursprungssong, die Idee, der Mut, dieses Thema so aufzumachen, so diese privaten, unausgesprochenen Verhältnisse in der Musikwelt, speziell unter Frauen, wie weird es untereinander sein kann oder von der Öffentlichkeit gemacht werden kann. Also so, wie so die öffentliche Wahrnehmung von einem, also irgendwelche Menschen, die einen gar nicht kennen, bestimmen, wie ich mich zu einer Person fühle, zu der ich ohne diesen ganzen Bums gar keinen Kontakt hätte. Also das ist all diese Aussagen und inneren Monologe, die man sonst gar nicht auf dem Schirm hat, so dieses, eigentlich könnte ich mit der befreundet sein oder sind wir dafür zugleich, sagen die Leute zumindest, aber eigentlich haben wir gar nicht so viel gemeinsam oder versucht, die mich nachzumachen. Man hat das gar nicht auf dem Schirm, wenn man über prominente Personen spricht oder urteilt oder Theorien aufstellt. Und das hat Charlie auf Brad einfach alles rausgeschrien, auf die schrillste, knalligste, offenste Weise, wie es nur geht. Und dass daraus ein genauso schrilles wie auch leises, oberflächliches wie auch intimes Album geworden ist, ist schon crazy. Aber dann auch noch der Move, Lord da auf diesen Song zu holen, es auf dem Remix auszuworken, ihr noch die Plattform geben, um über ihre eigenen Probleme und Essstörungen und Probleme mit dem Selbstbild zu sprechen, dass man wirklich so nur vom Zuhören Gänsehaut bekommt und versucht, sich reinzufühlen und davon schon überwältigt ist und dann halt dieses, auch schon von dir benannt, I write for you Charlie, I write for you too, zu enden und so diese unausgesprochene Weirdness im Raum öffentlich zu bündeln und zu einem Bündnis zu machen, das ist wirklich iconic, niemand kann es denen. Nein, ich glaube, selbst die Leute, die das Album schon wieder overrated und warum auch immer hatenswert finden, müssen anerkennen, welcher Meilenstein hier gedroppt wurde mit Blick auf, was ist ein Popstar, was darf er, sie, wie darf man sich selbst inszenieren, wie viel Einfluss darüber zurückgewinnen, wie auch die Musikindustrie davon inszeniert, wenn man Leute gegeneinander ausspielt. Und dazu ist der Song auch einfach ein fucking Banger. So mit vielen ikonischen Lines, die auch schon wieder in Abermillionen Memes und Adaptionen und Redewendungen, die Leute benutzen, übergegangen sind. Aber ich glaube, vom Impact her wird das noch viel länger andauern als jetzt nur der Brad Summer und das Brad Jahr. Und dafür und wie auch für einen unfassbaren Song ist es mein Platz 2.
Und mein Platz 1. Es ist wenig überraschend. Es ist eine Band, die ich zu jeder Sekunde erwähne, wo es irgendwie möglich ist, auch im Kontext dieses Podcasts. Es ist ein Track, den wir auch schon besprochen haben, deswegen versuche ich es halbwegs kurz zu machen. Es ist Starburster von Fontaines D.C. Damit ist es nicht nur Album des Jahres für mich, sondern eben auch auf dem Album des Jahres der Song des Jahres, was wir Let's sonst go. Immer irgendwie vermeiden, es sei denn, es lässt sich nicht vermeiden, aber alles andere wäre Bullshit. Starburster ist geschrieben nach einer Panikattacke mit Elementen drin, die so crazy gut funktionieren. Also es ist alles komplett am Limit zu, es könnte nervig werden, es wird aber nicht eine Sekunde nervig. Jedes Mal frage ich mich, wie konnte das sein, dass das der erfolgreichste Track ist? Wie kann das sein, dass ich als Fan dieser Band mit einem Track, der so wenig mit dem Sound dieser Band zu tun hat, so krass identifizieren kann und so krass connected bin und mir denke, ja, genau das ist das, was ich nie gesucht habe von Fontaines D.C., aber brauche. Das ist der beste Fontaines D.C. Song, würde ich jetzt mal sagen. Das hätte ich nicht erwartet, weil das ist im Endeffekt hat gar nicht mehr so wahnsinnig viel mit Postpunk zu tun, sondern eher mit Rap. Unfassbares Video, wenn wir eh schon so viele Videos erwähnt haben. Das ist so geil, mit so komischen Elementen, mit diesem Imposter-Syndrom. Ich trage da die Flügel und gehe da irgendwie mit rein in diesen komischen Raum, der nur dazu da ist, um das darzustellen, was in dieser Bridge passiert auf dem Track, die ja so sanft und schön klingt und dann doch wieder in dieses Modus rübergeht. Also fantastisch und auch eine der geilsten Videoideen, wie die da draußen sitzen an dem Café und der Sound weg ist und er einfach so diese Bars raushaut und die anderen nur so rumsitzen und zuhören. Das ist so eine Szene, wo quasi die komplette Energie aus dem Track für so 3-4 Sekunden rausgenommen wird, aber trotzdem funktioniert das, weil er halt, also Green Chatten halt so energiegeladen das performt, als würde er es wirklich gerade ins Mikro reinbrüllen und der Track weiterlaufen. Das sind so geile Elemente und das ist so ein weirdes Bild, wenn er sich dann so im Spiegel anschaut und die ganzen Narben und Verletzungen hat und trotzdem sich so hochpusht und dann rausgeht und dann, da passiert so viel. Da passiert so viel, der ganze Track, da passiert wahnsinnig viel. Man muss den mal gehört haben. Ich kann nicht verstehen, wenn man den nicht mag. Das ist einfach ein guter Track. Man muss zumindest anerkennen, dass das für das, was er sein will, gut ist. Also klar, das kann anstrengend sein. Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ja, ich brauche da irgendwie andere Gitarren, weil die Gitarre ist ja trotzdem noch da und die Melodien sind ja auch so gut auf dem Track. Ja. Aber ja, wir haben das komplette Romance-Album ausführlich besprochen. Also hört euch einfach das Album-Review an und da haben wir auch lange über Starburster gesprochen, weil wir den ja beide sehr mögen und ich wollte einfach nur nochmal erwähnen, ich mag den nicht nur, ich lieb den. Das ist ein unfassbarer Track und der hat sehr das Jahr geprägt und deshalb mein Platz 1. Hit me for the day.
that you suffer to come by, take to my sky.
Ja, und man kann auch nicht groß drum herum reden. Wir machen das Doppelpack full. Wir machen das Doppelpack ready.
Handshake.
Mein Song des Jahres kommt auch von den wunderbaren Fontaines D.C. und heißt passenderweise Favorite. Ein toller, nostalgischer, berührender wie mitreißender, jetzt schon Klassiker von einem Song. Ich werde mich an dem mindestens die nächsten paar Jahre nicht satt hören können und werde, wenn ich jetzt schon weiß, irgendwann in ein paar Jahrzehnten lade ich den auf meinen Hirnchip und baller den nochmal rein, wird der mir immer noch ein breites Grinsen und eine riesen Gänsehaut bescheren. Hat er im letzten Jahr jedes Mal bei jedem Hördurchgang gemacht. Dank einer der wirklich, wirklich, auch wenn das Wort eben schon überstrapaziert wurde, ikonischen Gitarrenmelodie und ganz vielen tollen poetischen Gedanken und Beobachtungen, die so aneinandergereiht werden, dass man einfach immer und immer mehr fühlt, bevor man überhaupt weiß, was man bei dem Song eigentlich fühlen soll. Also Make You Feel Everything You've Never Even Seen, komplett. Genau das wird erfüllt, wie auch immer das gemacht wird. Did You Know Cities on Return are Often Strange? Ja, wusste ich, aber bevor mir dieser Gedanke mit dieser wundervollen Melodie eingebrannt wurde, habe ich da noch nie drüber nachgedacht, warum macht mich das so melancholisch, das zu hören, in welchen Städten war ich schon und yes, wie war es wieder dahin zu kommen? Crazy. And now every time you blink, you feel a change. Ja, Mann, das Leben zieht so verfickt schnell an mir vorbei gerade. Oder die logische Konsequenz daraus. And each new day I get another year older. Fuck, Mann. Ja, so kann es sich anfühlen, Bro. Und all das eingebunden in dieses Mantra von You've been my favorite for a long time und irgendwie so eine Schönheit in diesem ganzen Rausch, der da geschildert wird. Also das ist wirklich noch mit diesem wunderschönen hohen Ton, den diese Melodie auf dem Wort Favorite hat. Da sind so viele geile Kniffe drin, einfach großartig. Und um zum Ende zu kommen, ich bin mir sicher, dass mich dieser Song noch lange begleiten wird und noch sehr viele Male ganz anders hitten wird. Also manche Zeilen werden andere Bedeutung für mich bekommen, wenn das Leben ja wirklich noch ein bisschen voranschreitet. Und das ist einfach so ein dieses Gefühl von Song einer Generation, das ich bei dem ganz stark bekomme und ich denke, noch länger mittragen werde. Und deswegen mein Song des Jahres, Favorite von Fontaines D.C.
Mega, mega schön, dass wir diesen Moment haben, dass du von der NCC-Track auf der 1 hast, dass ich auch einen habe und dass wir auch nach Skinty 4 und jetzt nach Romance da jetzt hingekommen sind, dass wir da uns beide sicher sind, dass das das Beste ist, was es ja so produziert hat.
Jo.
Und ich muss echt sagen, wenn man mehrere Tracks von einem Artist hätte nehmen können in diese Top 10 Songs, und das möchte ich eigentlich vermeiden, um halt ein bisschen nur Abwechslung zu haben, aber Favorite wäre auch dann der auf Platz 2 gewesen und ich glaube, Bug wäre auch noch auf 3 gewesen und dann hätte ich geschaut, was noch so kommt. Also das war einfach ein krasses Jahr für Fontaines D.C. und ein sehr, sehr schöner Abschluss für diese Folge, aber natürlich noch ganz, ganz viele Reminder. Also zuallererst, ihr könnt die Vinyl gewinnen von Die Nerven. Wir waren hier.
Crazy.
Geht auf Instagram, kommentiert den Beitrag mit euren Top 3 Songs des Jahres. Ihr dürft auch 3 Fontaines D.C. Tracks nehmen. Das ist in eurem Fall erlaubt. Bei uns nicht zwingend, bei euch schon. Und klar, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Also Instagram bitte auschecken, uns auch gerne reinfolgen. Das würde uns sehr helfen.
Ja.
Wir krebsen da kurz unter der 800 rum. Das muss nicht sein.
Ja, ist doch kacke.
Das sieht nicht aus.
Das sieht nicht aus, ne?
Was tatsächlich eigentlich aussieht, aber was auch noch mehr werden könnte, ist Patreon und Steady. Und danke an jeden, der uns da unterstützt, weil das sind wirklich mittlerweile einige. Und das hilft uns sehr, dieses Projekt irgendwie am Leben zu halten und irgendwie Zeit dafür zu finden. Das macht uns glücklich und da gibt es ganz, ganz viel Bonus-Content. Da gibt es nämlich das Vorgespräch. Also gerade die Sachen, die jetzt so auf Platz 11, 12, 13, die es nicht so ganz reingeschafft haben, die haben wir da jetzt auch noch besprochen. Also das könnt ihr euch dann auch geben. Da seid ihr ab 2 Euro bzw. 3 Euro je nach Plattform Steady oder Patreon dabei. Also gerne schauen und mitmachen. Das hilft uns tatsächlich sehr. Sticker, auch nochmal ganz kurz erwähnt,
ja,
könnt ihr auch noch, also hier schön nochmal die Adresse, Anschrift, dann kommen die zu euch, da sonst gibt's da nichts, mehr müsst ihr da nicht machen. Uns bewerten würde auch sehr helfen, weil auch da sind wir wieder an so einer unangenehmen Grenze, ne? Was ist das? 179, oder?
Jo.
Sieht auch nicht aus. Aber also ihr könnt auch, wenn die 180 das, könnt ihr ruhig auch noch eine mehr machen.
Dann gehen wir auf 187 auf jeden Fall.
So, genau. Und dann sind wir auch schon fast bei der 200. Das wäre doch ein Ziel fürs nächste Jahr. Und generell, wenn ihr irgendwie denkt, ah, das ist empfehlenswert, dann teilt das bitte, weil das hilft uns einfach sehr, gesehen zu werden in dieser doch sehr großen musikalischen Landschaft, wo wir dann doch gerne auch über Nischenthemen sprechen. Hilft es umso mehr, wenn es sich einfach rumspricht. nicht. Und danke an dieser Stelle. Nicht vergessen, es geht noch weiter. Wir haben noch mehr EPs und Tapes vorbereitet. Und wer jetzt irgendwie in der Mitte eingestiegen ist, weil Songs das Lieblingsthema ist, Alben kannst du schon hören. Und Tape-EP wird dann wahrscheinlich noch kommen. Also einfach auschecken und die Album-Reviews aus dem letzten Jahr. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.